Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Shark Bite, inzwischen Nummer 54 seit der neuen Zeitrechnung. Und ich glaube, die Konstante in der neuen Zeitrechnung an meiner Seite ist der Markus. Hallo Markus.
Moinsen.
Ja, und wir haben ein paar Themen, deswegen haben wir ja letzte Woche gesagt, wenn bei uns einiges anfällt, dann machen wir auch noch zwei Folgen bis zum Saisonbeginn plus die Saison-Vorschau. Und ja, wenn ich auf meinen Zettel gucke, Markus, der ist vollgepackt, ne? Also da kriegen wir doch ein bisschen was hin heute.
Ja, es gibt wieder so ein bisschen was auf die Ohren. Versuchen es auch nicht so arg ausarten zu lassen heute, weil da kommen die nächsten Tage noch ein bisschen mehr. Von daher machen wir es zügig.
Ja, also wir können mal kurz einen Überblick schaffen. Wir fangen jetzt gleich an mit den Junghaien. Wir haben natürlich das DEG-Spiel von gestern im Angebot. Dann schauen wir auf die Saisoneröffnung, die danach war, wie die letzten Wochen immer schon mal, auf die Testspiele der anderen Teams plus die Champions Hockey League, gucken aufs nächste Wochenende, schauen einmal kurz, was wir so beim Trikot ESC der Kollegen vom Bamble Bros Podcast gemacht haben. Und ja, last but not least haben wir natürlich auch wieder die Saisonwette dabei. Und da kann ich schon mal anfangen. Wir kommen im späteren Verlauf dazu, für was es alles was gibt. Wer mitmachen möchte, macht das gerne. Wie gesagt, Twitter, Instagram, wo auch immer, mit dem Hashtag Saisonwette, damit wir das auch sehen und dann auch ein bisschen teilen können. Damit machen, sucht euch, wie gesagt, immer so ein, zwei Organisationen aus, für die ihr das dann machen könnt, wo das Geld dann am Ende hingehen soll. Und da kommt dann auch immer etwas Gutes zustande. Und wer es gesehen hat, wir hatten es als kleinen Live-Feed beziehungsweise als Story auf Instagram. Der Markus hat den Teil der letztjährigen Saisonwette eingelöst. Er hatte einen Teil an die Junghaie gesagt und hat da jetzt dann eben bei den Junghaien nicht in Form einer Spende, sondern in Form einer Mitgliedschaft, hat er großzügig nach oben aufgerundet, finde ich gut. Kann man machen. Ja, sowas kann man da zum Beispiel machen. Ansonsten geht natürlich jede andere gute, unterstützenswerte Organisation. Ihr werdet das dann auch von uns später hören, wo unsere Kohle dann nach der Saison hingehen wird. Wir fangen an mit den Junghaien, da geht die Saison so langsam los und wir schauen ja immer auf die oberen beiden Teams, auf die U20, auf die U17, da kann man am meisten zu sagen, da kriegt man auch am meisten nebenbei noch von mit. Und am vergangenen Wochenende ging es für die U20 los, die waren in Berlin bei den Eisbären Juniors zu Gast, ein Sieg am Samstag mit 3:1 und eine Niederlage am Sonntag mit 2:4. Gab es da zu vermelden, das ist jetzt in den Jugendklassen nichts Außergewöhnliches, dass da eben auch von Samstag zu Sonntag mal völlig unterschiedliche Ergebnisse bei rauskommen können. Und die Eisbären natürlich auch eines der besseren Teams in der U20, kämpfen da sicherlich mit um die Top-4-Plätze, wo die Haie eben auch rein wollen. Nach dem ersten Wochenende führt die DEG die Tabelle an, waren die einzigen, die beide Spiele glatt gewonnen haben. Dresden mit einem Sieg und einem Overtime-Sieg, dann Köln und Berlin jeweils mit geteilten Punkten. Und Ingolstadt als einziges Team noch nicht eingegriffen. Das werden sie aber am kommenden Wochenende tun. Da sind sie dann nämlich zu Gast in der Köln Arena 2. Am kommenden Samstag, 9.9. um 17 Uhr. Geht's da los? Wer da dabei sein möchte, natürlich immer gerne eingeladen. Das macht richtig viel Spaß, den Jungs zuzugucken. Und am Sonntag leider erst um 12 Uhr. Das heißt, für diejenigen, die dann nach Krefeld fahren wollen, wird es ein bisschen knapp, das zu schaffen. Aber da kommen wir dann natürlich später zu. Gucken wir ein bisschen auf die U17. Die fangen dieses Wochenende an. Es gibt ein Spiel am Samstag um 12.15 Uhr in Iserlohn für die U17 der Junghaie. Und auch da muss man mal gucken, wir haben es ja letzte Woche auch bei der U20 schon gesagt, es hat sich am Modus ein bisschen was geändert, aufgrund der Abstiegsregelungen, die während Corona ausgesetzt waren, etc. pp. Wird es wie folgt in diesem Jahr in der U17 ablaufen. Und zwar, es gab bisher immer zwei Vorrundengruppen, eine Nord, eine Süd. Das ist dieses Jahr etwas anders, denn es gibt drei Gruppen. Eine im Norden mit 8 Teams. Dann gibt es im Süden 2 Gruppen. Lass mich ganz kurz gucken, mit wie vielen Teams jeweils. Ich meine mit jeweils 6 Teams das Ganze. Genau. Und daraus ergibt sich dann nochmal eine weitere Runde. Die ersten 4 der beiden Südgruppen, die ersten 6 der Nordgruppe, die gehen in die Meisterrunde. Die hat dann 14 Teams. Da geht es dann darum, in die Top 8 zu kommen, in die Playoffs zu kommen. Das ist dieses Mal das erste Mal bei der U17. So, da war vorher immer ein Endturnier, dieses Jahr auch da. Dann Playoff-Serien und die Teams, die es nicht in die Meisterrunde schaffen, die spielen mit den beiden besten Teams aus der Division 2 oder mit einigen Teams der Division 2 eben dann um den Auf- oder den Abstieg oben drin zu bleiben oder nicht.
Wahnsinn.
Ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, klingt kompliziert, ist aber so, weil es eben aufgrund der großen Zahlen eben, die man momentan in den Divisionen hat, nicht anders machbar ist. Also zusammenfassend, ne, Samstagmittag Iserlohn, Samstagabend Köln Arena 2, Sonntagmittag nochmal Köln Arena 2. Mal gucken, ob das dann zeitlich an dem Sonntag alles hinhaut. Markus, dann würde ich sagen, kommen wir zu gestern, ne?
Ja, kommen zu gestern, ne? Erstes Derby der Saison.
Ja, schauen wir uns mal an, was die Profis so gemacht haben, auf dem Eis und auf der Bühne. Aber wir fangen natürlich vorne an auf dem Eis, ne?
Ja, was sagst du? Erstes Derby der Saison.
Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe schon schlechtere Spiele der Haie gesehen. Es ist aber auch nicht mehr ganz so das berauschende Hockey gewesen, was es bei den ersten beiden Spielen war. Da muss man nur mal dazu sagen, Rouen ist jetzt von der Qualität wahrscheinlich der schlechteste Gegner der 4 Spiele gewesen. Dafür Bern aus dem 2. Testspiel vermutlich der mit der höchsten Qualität, den wir in der Köln Arena 2 gesehen haben. Und ich glaube, Spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, ohne die Überzahl hätten die ja das Spiel wahrscheinlich verloren.
Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das Spiel gestern, das Spiel gegen Frankfurt letzte Woche, das ist halt so ein Muster, was erkennbar ist. Was man halt gegen Rouen und gegen Bern gesehen hat, hohes Tempo, viel Platz auf dem Eis, man konnte es bis vors Tor durchkombinieren teilweise. Und das war halt in den letzten beiden Spielen nicht mehr so gegeben. Ne? Das Tempo war ein bisschen weniger. Die Räume vorm Tor waren halt nicht wirklich da. Es wurde energisch verteidigt, viele Schüsse geblockt oder weggenommen. Anderes Zweikampfverhalten unter DEL-Konkurrenten konnte man ja halt auch erkennen. Und das spiegelt sich gestern halt nahtlos fort. Und wie du schon gesagt hast, bei 5 gegen 5 war die DEG, sagen wir mal so, sie war nicht wirklich besser in dem Sinne, dass man sagt, sie war da die spielbestimmte Mannschaft, aber sie hat halt vieles richtig gemacht und die Haie haben vor allen Dingen offensiv es zu kompliziert machen wollen und dadurch die Defensive, oder nicht deswegen, aber die Defensive auch ein bisschen schleifen lassen, waren zu weit weg vom Mann, im Aufbau die Scheibe verloren an des Gegners blauen Linie und dann halt relativ konteranfällig gewesen.
Ja, also wie gesagt, ich wollte bei weitem nicht darauf hinaus, dass die Haie das Spiel verloren hätten, aber die DG war einfach effektiver bei 5 gegen 5, glaube ich. Ne? Die haben aus den Fehlern der Haie das Beste draus gemacht, während sie selber eben in diesen 5 gegen 5 Situationen relativ wenig zugelassen haben. Die Haie brauchten da schon die Überzahlsituation und ich glaube, wir können das erste Drittel ein bisschen vernachlässigen. Es gab 3 Strafen gegen die Haie, mehr oder weniger fragwürdig, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite, bei den Düsseldorfern ist dann der Spieler für selbes Vergehen eher mal nicht rausgegangen. Aber gut, in Unterzahl haben die Haie eben in dieser Partie auch kein Tor kassiert, ne? Also da 100% abgeliefert und somit stand es nach 20 Minuten eben 0-0. Das plätscherte so ein bisschen vor sich hin, ne?
Ja, die Strafen ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die DEG im Endeffekt nach 20 schon besser bespielbar, ne? Hey, waren halt die meiste Zeit in der Defensive, halt auch in Unterzahl. Und wenn sie halt mal nach vorne gekommen sind, dann halt durch ein, ich sag mal, starkes Transition-Game, wo sie dann auch ihr Tempo ausspielen konnten, wo Frederick Storm, glaube ich, einmal eine gute Chance hatte und Bergamo Cloud auch eine sehenswerte Aktion hatte. Aber es sprang halt nicht wirklich viel dabei raus. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es plätscherte über 20 Minuten so ein bisschen dahin.
Ja, im zweiten Drittel ging es ähnlich wieder los, passierte relativ wenig, so bis zur 25. Minute. In der 25. Minute habe ich aber ganz viel notiert. Erst eine große Chance für Rosmi, auch das wieder nicht wirklich herausgespielt, sondern eine Scheibe, die einfach irgendwo mal komisch gesprungen ist, schlecht abgefälscht wurde und auf einmal war er frei im Slot. Dann gab es die erste Strafe gegen die DEG, gegen Voroni. Und immer noch in derselben Minute, das hat dann wirklich nicht lange gedauert, dann noch das 1:0 für die Haie, Gregor McLeod nach gewonnenem Bully in der offensiven Zone den kurzen Pass bekommen und einfach mal durchgeladen. Und dann stand es dann Anfang, zweites Drittel, sag ich mal noch, 25. Minute, 1:0 für die Haie.
Ja, das war schon ein ordentliches Geschoss, was er da losgelassen hat. Also entweder war der Screen vom Tor so gut, weiß nicht, wer das gewesen ist, oder Henrik Kaukeland hat das Ding wirklich gar nicht gesehen, weil das war ansatzlos und humorlos in die Maschen gedroschen. Also das war schon sehr sehenswert. Apropos Phil Maroney, bis gestern noch keinen Punkt auf der Habenseite gehabt. Hatte, glaube ich, im ersten Drittel war das, diese Riesenchance, wo er das leere Tor oder das weit offene Tor vor sich hatte und es nicht geschafft hat, die Schaffe überhaupt aufs Tor zu bringen, sondern die Scheibe weit am Tor vorbeigeschossen hat. Ja, es war zu dem Zeitpunkt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine verdiente Führung war, aber aufgrund des Powerplays und der Effektivität ging es halt in Ordnung in dem Moment.
Ja, ne, gut, in Unterzahl, in Überzahl getroffen. So einfach kann Eishockey manchmal sein, ne, wenn es bei 5 gegen 5 eben nicht läuft.
Ja, das hat man so danach. Kann Eishockey sein, hat man dann beim Ausgleich gesehen. Ne?
Ja, da bin ich noch gar. Ich bin tatsächlich noch davor. Das hat man danach nämlich wieder gesehen bei 5 gegen 5, als die Haie ein 3-1, was glaube ich, gefahren sind und Olver den Querpass einfach mitten rein in den sich reinhechtenden Verteidiger gelegt hat. Er hätte selber schießen können, hätte woanders hinspielen können, nur den Pass halt nicht.
Ja, ich habe das schon wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Als ich die Chance gesehen habe, hatte ich schon direkt wieder danach vergessen, weil, glaub mir, in der regulären Saison, ich wäre wahrscheinlich Haare raufen auf der Tribüne aufgesprungen und hätte mich gefragt, was zum Henker ist da in ihn gefahren. Muss er besser machen, ganz einfach.
Ja, und kurz danach dann eben auch der Ausgleich für die DEG. O'Donnell auf die Reise geschickt und das kennt man ja von ihm, ne? Sowas lässt er sich dann eher selten entgehen.
Ziemlich humorlos, 5-Hole, eigentlich gar keine Chance gelassen. Daher, dass der Brandon O'Donnell, den man halt aus der Vergangenheit kennt und den sich die DEG-Fans auch wieder wünschen diese Saison.
Ja, und ich glaube, da können wir sagen, so wie es zumindest gestern aussah, der hat schon eine ordentliche Frühform, ne?
Ja, der knüpft halt nahtlos an das an, was er geleistet hat, bevor er sich so schwer verletzt hat.
Ja, und da haben wir das Thema ja eben bei anderen, bei der DEG mit Kyle Komiski, der Top-Verteidiger der DEG, immer noch nicht wieder auf dem Eis, nachdem er sich ja letztes Jahr im ersten Saisonspiel verletzt hat. Da läuft in Düsseldorfern an der Stelle die Zeit so ein bisschen weg und deswegen der andere Langzeitverletzte O'Donnell, der ist schon wieder richtig gut mit dabei. Es ging weiter. Nächste Strafe gegen die DEG. Nächstes Powerplay für die Haie. Nächstes Tor für die Haie. Ich habe gelesen, offiziell stand da irgendwo Kamera. Ich habe noch mal geguckt und auch bei den Haien noch mal in die Story geguckt. Das dürfte eigentlich Tim Wohlgemuth gewesen sein, der auch wieder dabei war gestern. Auf die kurze Ecke der Schuss. Könnte abgefälscht gewesen sein, bin ich mir nicht ganz sicher.
Könnte natürlich sein, dass Kamera der war, der vor dem Tor stand. Das weiß ich jetzt nicht. Aber
ja, ne, deswegen, also es mag gut gewesen sein, aber Wohlgemuth tauchte nicht mal als Assistgeber auf in dem ersten Bericht. Von daher,
okay, das
was auch immer die Schiedsrichter da wieder gesehen haben oder was da wieder eingetragen worden ist. Vielleicht nochmal, weil wir es eben nicht gesagt haben am Anfang, ne? Quasi alle, die zuletzt draußen waren, waren mit dabei in dieser Partie. Also das heißt ein Wohlgemut, das heißt ein Grenier, das heißt ein Hänelt, ein Eichinger. Dafür vier andere im Prinzip wieder raus. Balen war nicht dabei und im Sturm Best, Aubry und Tourisson.
Ihr werdet Storm war auch wieder dabei.
Genau, Storm war auch wieder mit dabei. Ihr werdet es später in den O-Tönen noch hören von Uwe Krupp. Der hat dann gesagt, er hat keine genauen Namen genannt, aber hat gesagt, es waren nicht alle zum Schonen draußen. Also der ein oder andere hat leichte Blessuren. Ich glaube, das bleibt auch in so einer Vorbereitung einfach nicht aus.
Ja, logisch.
Vor der Drittelsirene gab es aber noch den Ausgleich für die DEG. Wieder war O'Donnell mit beteiligt. Aus der Hintertorposition hat er Alex Ehl im Slot freigefunden und der in die lange Ecke gegen die Bewegung von Anschitzka den flach unten reingelegt. Und auch da Bandenzweikampf verloren, im Slot nicht richtig aufgepasst. Das war das, was du eben wahrscheinlich meintest, mit die Haie etwas sorglos in der Verteidigung.
Ja, genau. Also der richtige Zugriff auf die Gegenspieler war nicht da über, sag mal, 40 Minuten. Im Slot war man ein bisschen weit weg von den Gegenspielern und hat der DG halt dort Räume geboten, die man einem Gegner eigentlich nicht bieten sollte.
Fandest du, es wurde im dritten Drittel besser?
Ich fand schon, dass es im dritten Drittel besser wurde. Ich glaube, offensiv war ein bisschen mehr Zug drin in der ganzen Geschichte. Und ist natürlich auch die Frage, so zum jetzigen Leistungsstandard, so wie halt auch Frankfurt und wie die DEG jetzt gespielt haben gegen die Haie, das kostet natürlich auch irgendwo Kraft, ne? Wenn du hinten drin stehst, viele Schüsse blockst und auch laufintensiv unterwegs ist, um irgendwie dann auch mitzukommen, besonders wenn man gehört hat, dass am Freitag in Iserlohn die DEG 60 Minuten gefühlt den Iserlohn nur hinterhergelaufen ist. Dagegen war das schon gestern dann eine Verbesserung, aber trotzdem, es ist natürlich dann entsprechend intensiv und die Haie konnte im dritten Drittel meiner Meinung nach noch was nachlegen, was die DG halt eben nicht konnte.
Ja, unter anderem zwei Powerplay-Tore hat man nachgelegt, noch McIntyre mit dem 3-2, dann gab es noch das 4-2, wieder durch Wohlgemut, das waren beides keine typischen Powerplay-Tore, McIntyre über links einfach mal auf die kurze Ecke abgezogen und er ging hoch oben an Haukeland vorbei und Wohlgemut, das war quasi ein Break, ein 1-0, wo er dann das 4-2 gemacht hat. Zwischendurch eine Strafe gab es, die nach 5 Sekunden wieder beendet war. Da ist, glaube ich, Freddy Storm nach 5 Sekunden mit einer Gegenstrafe rausgegangen. Es waren 4-4. Ansonsten hätten die Haie auch tatsächlich nicht nur 100% Penalty-Killing-Quote, sondern auch 100% Powerplay-Quote gehabt. Aber das eine Ding hat es dann so ein bisschen vermasselt.
Was sagst du denn zur Strafe von Alec McRae?
Ja, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Lass ihn noch gerade das Tor zu Ende machen, beziehungsweise die Tore. Es fiel ja noch eins für die DEG am Ende. Letzte Minute, Haukeland aus dem Kasten. Clark aus spitzem Winkel, Anschitzka angeschossen. Und ja, damit landeten wir dann am Ende bei einem 4-3 für die Haie. Und ja, jetzt kommen wir zur Strafe Alec McRae. Der war so ein bisschen in einem kleinen Argument mit Tim Wohlgemut und hat dann einfach mal seinen Schläger bei Tim Wohlgemut zwischen den Beinen platziert und hochgezogen.
Generell davon, dass das absolut unnötig ist, ne? Vor allem in so einem Vorrundenspiel, sag ich schon, so einem Testspiel. Ich glaube, seine Zündschnur ist relativ kurz, ne? Wir erinnern uns ja alle, letzte Saison Ingolstadt, als das Game-Winning Goal gefallen ist in der Overtime, wie er da Michael Gartag, was glaube ich, der von der Bank kam, dann eben zu Boden gebracht hat und dann gestern auch wieder die Aktion. Also
ja, und damit natürlich muss man auch sagen, Garteigs Playoffs beendet hat.
Richtig, genau.
Im Prinzip, wer weiß, wie es weitergegangen wäre für Ingolstadt, wäre der Nummer 1 Goalie halt eben dabei gewesen, ne? Anstatt die groß aufspielenden Reich und Stettmann, ne? Aber ist ja trotzdem immer noch mal was anderes, wenn du die Nummer 1 im Zweifel hinten drin hast.
Ja, absolut.
Wir haben es uns gestern schon gefragt, ich habe nochmal gehört, ich glaube nicht, dass es eine Strafe dafür geben kann für die Liga, weil es ein Vorbereitungsspiel war, auch wenn es einen Extrabericht gab zu der Aktion und es gab eben die 5-Minuten-Strafe. Ich glaube auch, die wäre nicht gedreht worden, wenn man die sich in der Saison auf Video hätte angeguckt, was natürlich gestern nicht möglich war. Weil in der Köln Arena 2 natürlich dafür nichts verbaut ist. Aber jetzt kommen wir zum schönen Punkt und ich weiß gar nicht, ich glaube, warst du es, der den gestern aufs Tapet gebracht hat. Alec McRae sitzt noch 3 Spiele ab nach dieser Aktion gegen Gartek und am 4. Spieltag ist die DG bei den Haien. Und nach dem Ding von gestern kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön böses Blut gibt.
Sagen wir mal so, es mag den einen oder anderen Haie-Kader geben, der sich die Nummer und den Namen, falls er ihn noch nicht kannte, gemerkt hat. Und sollte da am 4. später auch nur eine kleine Aktion kommen, ich glaube, das knallt dann direkt von Anfang an weg. Und dann ist da die Stimmung in der Halle, wird ja wahrscheinlich ausverkauft sein, so wie es momentan aussieht vom Vorverkauf her. Und da ist direkt wieder alles geboten, was ein Derby eigentlich ausmacht.
Ich guck mal gerade, wo du es so schön sagst, kann man für das Derby natürlich mal gucken. Alle anderen Spiele natürlich auch schon gut im Verkauf, aber gerade für das Derby, vereinzelte Plätze im Unterrang, im Oberrang 1, der halbe Oberrang 2 ist schon freigeschaltet und schon relativ gut verkauft dafür, dass das Spiel eben noch ein bisschen hin ist. Also das hat auf jeden Fall Potenzial, in 20 Tagen dann ausverkauft zu sein. Was hast du denn für ein Fazit zur Partie gestern, Markus?
Fazit zur Partie. Generell, also ganz ehrlich, wir müssen es wieder darauf reduzieren, es ist halt nur Vorbereitung, ne? Wenn du halt siehst, Freitagabend, die DEG, wie sie in Iserlohn aufgetreten sind, was man so gehört hat, da war ja schon der Abgesang groß in sozialen Medien teilweise, wenn das gelesen hat. Ähnliches kann man auch sagen in Schwenning und in Straubing, was man immer so hört. Von daher, man sollte es nicht so hoch bewerten. Aber alles in allem, es war der 4. Sieg im 4. Testspiel zu Hause. Fans glücklich, Spieler glücklich. Man geht mit einem guten Gefühl raus. Aber ich glaube, am besten kann das auch David McIntyre zusammenfassen, den wir nach dem Spiel ja noch beim Interview hatten. Und es geht halt nicht darum, Foren oder Testspielmeister zu werden, sondern das Ziel ist dann anderes in der regulären Saison. Und man nimmt die guten Eindrücke mit. Und jetzt heißt es wieder ein paar Tage, sich weiter vorbereiten. Iserlohn als nächstes auf dem Tableau. Und dann schauen wir mal.
Ja, lass mal das Wochenende noch ein bisschen schieben, denn der gestrige Tag, der war ja noch gar nicht zu Ende dann. Nach dem Spiel der Haie. Also wir waren dann noch kurz ein, zwei Interviews holen. Wie gesagt, Uwe Krupp, David McIntyre, hab da hinten dran heute. Und dann ging es eben hoch zur Saisoneröffnungsfeier an der Arena auf dem Außenplatz. Aufgrund der Interviews, die wir noch gemacht haben, haben wir die Anfangsrede von Philipp Walter verpasst. Aber der Markus hatte die grandiose Idee, einfach die aus der KA2 nochmal laufen zu lassen. Könnte wahrscheinlich genau dasselbe dabei gewesen sein. Vielleicht hat es jemand gehört und kann das bestätigen oder auch eben nicht.
Aber ich kriege keine Ahnung von Philipp Walter, von wegen, dass ich sowas gesagt habe. Ja, gut.
Ja, deine Akkreditierung für die kommende Saison ist noch nicht durch.
Herzlichen Glückwunsch. Ich stehe jetzt hier nochmal zur Probe.
Aber ja, es war auf jeden Fall eine gelungene Saisoneröffnung. Ne? Die Stände, die man halt da kennt, teilweise von Sponsoren, der e.V., das Fanprojekt, alles im Prinzip da gewesen. So wie das aussah. Also mir hat da jetzt nicht wirklich was gefehlt. Essen und Trinken war da. Lose haben die Haie wieder für sich entdeckt, irgendwie die letzten 2 Jahre, dass sowas ja ein bisschen Geld bringen kann bei entsprechenden Preisen. Da war auch immer viel los. Was würdest du sagen, so 3.000 Zuschauer, kommt das hin?
Ja, also sollte hinkommen, 3.000 Zuschauer, so Pi mal Daumen, bei bestem Wetter, alle gute Laune gehabt, von daher,
gelungenes Ding, würde ich sagen. Verlief sich halt ein bisschen, ne, dadurch, dass der Platz nach hinten raus halt offen ist, ne, also das ging nach hinten ganz schön weiter, hinten hat man eben auch nichts mehr von der Bühne verstanden, das vielleicht, kleiner Kritikpunkt, da hätte man vielleicht mit 2, 3 weiteren Lautsprechern noch ein bisschen was machen können, dass man eben auch weiter hinten was davon versteht, was auf der Bühne war. Ich glaube, das Wichtigste, was auf der Bühne gesagt worden ist, kann man insoweit zusammenfassen, dass Uwe Krupp das M-Wort in den Mund genommen hat. Ne?
Es war diesmal nicht Philipp Walter.
Das weißt du nicht.
Ach doch, er wird's nicht. Er hat, du, nach meinem Vorschlag, ne, die Saisoneröffnungsrede auf dem Eis einzuspielen, da hat er es auch nicht gesagt. Von daher hat es wahrscheinlich an Uwe Krupp abgegeben und der hat es dankend aufgenommen. Ja.
Oder dann solltest du die Saisoneröffnungsrede von Philipp Walter nochmal gucken, es war dabei.
Hat er das wirklich nochmal
gesagt? Ja, hat er wirklich nochmal gesagt, doch, doch.
Ach komm, bitte nicht.
Natürlich.
Ach, damn it. Gut, dann hat es halt Uwe Krupp aufgegriffen gestern und hat es dann erwähnt, zur Freude aller, die vor Ort waren. Ja, von daher ambitioniert wie eh und je für Siege bisher in der Vorbereitung. Schauen wir mal, wie weit das weitergeht und wie so übertragen werden kann.
Ich würde gerne ein bisschen rummäkeln noch.
Bitte, feel free.
Ja, die Saisoneröffnung ist irgendwie seit Jahren dasselbe.
Das ist absolut richtig. Es war jetzt mal wieder, es war jetzt eine andere Location, aber
ja.
Das Programm war halt, so wie man es kennt, wenig, ich sag mal, innovativ in dem Sinne. Nichts Neues. Auch derselbe Ablauf irgendwie. Von daher, man wusste, bevor das Programm bekannt war, eigentlich schon was kommt. Und auch als man da war, wurde man nicht überrascht, dass innerhalb des Programms irgendwo noch irgendwelche Highlights gesetzt worden sind und irgendwas Überraschendes kam. Nee, war halt nichts dabei.
Ja, einzig Überraschende war vielleicht, dass auf der Bühne bekannt gegeben worden ist, dass Ned Colon seinen Sponsoring-Vertrag bei den Haien um 3 Jahre bis 2026 verlängert hat.
Ja gut, aber ist das jetzt was Überraschendes für die breite Fanmasse? Die
natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also sonst wurde eben nichts anderes verkündet, also nicht wie in Nürnberg zum Beispiel einen Tag vorher, dass der sportliche Leiter Stefan Ustorf seinen Vertrag um 4 Jahre, glaube ich, oder auch 3 Jahre verlängert hat.
Bis 2027,
bis 27, ne?
27, ne? Ja. 27? Ja, schon.
Aber nochmal, ne, das heißt nicht, dass diese Veranstaltung schlecht ist oder ähnliches, sondern du weißt halt genau, was du bekommst. Ne? Du weißt, wann du da sein musst, wann du wie und wo und was du zu tun hast. Gerade für die Fans, die nochmal danach zu den Spielern wollen, die sind dabei. Ne? Ich finde, das hat sich halt in den letzten Jahren ein klein wenig totgelaufen. Ne? Das war
ja, aber am Anfang trotzdem sind 3.000 und mehr Leute da.
Ja, ja, völlig richtig. Ne? Also wie gesagt, es gibt generell nichts zu meckern, ne? Es ist halt nur im Prinzip immer wieder dasselbe, egal ob Saisoneröffnung oder Saisonabschlussfeier ist, ne? Eröffnungsrede, Band, Mannschaft, beziehungsweise vor der Mannschaft im Zweifelsfall nochmal so Sachen wie ein Sponsor, wie Fanprojekt etc. Mannschaft mischt sich unter die Fans, vorbei. Ne? Was was Neues war, als es angefangen hat, damals am Schokomuseum, was in den ersten 2 Jahren am Schokomuseum auch gar nicht die offizielle Saisoneröffnung war, sondern eben ein weiterer Programmpunkt, hat sich dann eben so zur offiziellen Saisoneröffnung gemacht am Schokomuseum. Dann, ja, war natürlich während Corona alles ein bisschen was anders. Dann ist man letztes Jahr aufgrund des 50-jährigen Jubiläums zum Tanzbrunnen gegangen. Es waren da ein paar mehr Sachen auf der Bühne. Ob des Jubiläums, aber generell war es eben auch genauso wie sonst auch immer. Und jetzt eben an einem neuen Platz oben auf dem Arena-Plateau. Ja, gerne mal ein überraschen, einfach mutiger sein vielleicht. Bei den Haien einfach mal was anderes probieren. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Wie gesagt, es ist weit weg davon, schlecht zu sein. Es ist halt einfach dieser Trott, den man hat, ne?
Ja, so das Standardprogramm einfach. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es einfach ist und man sich da weniger Mühe geben muss, weil man ja nichts Neues macht. Aber trotz alledem, vielleicht sollte man da auch ein bisschen mutiger sein, das Ganze halt inhaltlich ein bisschen anders und abwechslungsreicher gestalten.
Ja, und dann hast du jetzt natürlich dieses Jahr das Thema gehabt, du hast es oben an der Arena gemacht, nach einem Vorbereitungsspiel, ne, wo nur 500 hingehen konnten. Das heißt, wahrscheinlich hättest du oben das Ganze auch schon für 3.000 Mann also das Spiel machen können. Vielleicht, wenn du es hochgelegt hättest, hättest du vielleicht sogar die 5.000 oder die 6.000 Zuschauer bekommen. Das ist halt sogar sogar sich rechnet, in die Arena zu gehen. Und wenn du das danach dann halt vielleicht mit 3.000, 4.000 dann eben draußen machst. Wunderbar, aber so hattest du den Weg, den du machen musstest. Ne? Die oben waren, die haben von dem Spiel nicht wirklich was mitbekommen. Vielleicht über Handy, dann über Sport Total oder ähnliches. Ne? Aber sonst halt nicht. War dann halt schon ein bisschen schade. Und natürlich, dir fehlt im Vergleich zum Schokomuseum oder letztes Jahr zum Tanzbrunnen, dir fehlt die Laufkundschaft. Also keiner geht einfach mal an einem Tag, wo nichts an der Arena ist, im Normalfall an der Arena vorbei. Schokomuseum unten am Rhein hast du immer Leute, die davon eigentlich keinen Plan haben, die da reingeraten, die du damit vielleicht fängst. Tanzbrunnen eben durch die Nähe zum Rhein letztes Jahr, wo bestimmt auch der ein oder andere mal kurz reingegangen ist und mal geguckt hat, was da dann los ist, was da für Bekloppte mit Trikots sind. Fehlt dir halt, wenn du das oben an der Arena eben ohne Rahmenprogramm drumherum für großes Publikum machst.
Also liebe Heil, solltet ihr das hören, dann Tuba hat ganz viele Vorschläge, meldet euch.
Ja, kostenfreies Derby in der Arena. Macht das Ding voll in der Vorbereitung.
Ja, hat Mannheim doch gegen Frankfurt auch gemacht, ne?
Ja, über 10.000 waren da, ja.
Ja, man sieht also...
Und das war nicht mal kostenfrei, ne? Also das war bezahlt, ne?
Ja, und da ist der Standort der Arena nun wirklich nicht optimal, vielleicht zu Köln, ne? Also von daher, es gibt da Möglichkeiten, lieber Haie.
Ja, geht mal auf den Markus zu, ne? Der hat auch ein paar Ideen. Aber wie gesagt, es war eine launige Veranstaltung. Es war genau das, was du davon erwarten konntest, was du dir erwartet hast. Aber eben nicht weniger, aber eben auch nicht mehr.
Es war jetzt nichts, was sich dauerhaft in Erinnerung gebrannt hat, muss mal so zu sagen.
Dann lassen wir jetzt den gestrigen Tag mal hinter uns. Markus, Spiel gewonnen, gute Saisoneröffnung. Gucken wir mal, was die anderen Teams so machen. Und wir haben das ja die letzten Wochen immer gemacht, dass wir uns immer mal so 2-3 Ergebnisse der anderen Teams angucken, wie sie gespielt haben. Ich würde tatsächlich jetzt einmal für mich mit einem Oberbegriff starten, der heißt Champions Hockey League. Die hat nämlich gestartet mit Ingolstadt, Mannheim und München, 3 deutsche Teams mit dabei und haben bisher in jedem Spiel gepunktet und 5 dieser 6 Spiele sogar gewonnen. Einzig München im ersten Spiel bei Vitkovice mit 4-3 nach Penalty-Schießen verloren. Ein sehr langes Penalty-Schießen mit insgesamt, ich glaube, 30 Schützen.
Ja.
Bis es dann am Ende vorbei war. Am ersten Spiel haben sich die beiden deutschen Teams noch ein bisschen schwer getan. Ne? Ingolstadt in Rouen. Es war erst am Ende dann ein bisschen klarer mit 5-3. Mannheim gegen Bozen nach 0-2 Rückstand noch 4-2 gewonnen. München auch im letzten Drittel erst von 3-1 auf 3-3 wieder rangekommen. Anders dann die Spiele jetzt am Wochenende. Ingolstadt 3-2 gegen Färjestad. Da ist Färjestad am Ende rangekommen. München gewinnt mit 2 späten Toren bei Trenitz mit 2-0. Und Mannheim nach 3-0 Führung am Ende 3-2 gegen Salzburg. Markus, was ist dir denn aufgefallen?
Ich ergänze erstmal noch, also für mich Ingolstadt macht da weiter, wo sie letzte Saison eigentlich aufgehört haben, macht einen echt guten Eindruck. Worauf ich aber bei den bisherigen Spielen so noch ein Auge geworfen habe, ist halt die Performance der Adler aus Mannheim. Die sind ja, sagen wir mal so, schleppend in die Vorbereitung gestartet. Ne? Wir hatten es, glaube ich, schon mal, dass sie ihr erstes Testspiel in Iserlohn 3-1 verloren haben. Danach ging es weiter mit einem knappen Overtime-Sieg gegen die Löwen Frankfurt, gefolgt von einem Overtime-Sieg gegen Bern. Dann das Heimspiel in der CHL, das erste, gegen Bozen, was sie nach 0-2, anfänglich 0-2 Rückstand, dann am Ende noch 4-2 gewonnen haben, mit Empty Net am Ende. Dann, ja, du hast gerade schon gesagt, das Spiel gegen Salzburg 3-0 geführt, am Ende ist nochmal knapp geworden, 3-2 dann der Sieg. Wenn man sich den Kader der Adler Mannheim anguckt, neuer Trainer, einige neue Spieler, das verspricht halt vor allen Dingen offensiv wahnsinnig viel Spektakel. Der eine oder andere Stimme hat gesagt, sie haben ein bisschen mit den Torchancen gegeizt, also mit der Verwertung von Torchancen im Laufe der Vorbereitung jetzt. Aber auf der anderen Seite hört man immer wieder, es ist noch nicht ganz so stimmig, was auf dem Eis da passiert. Und ich habe es eben bei den Heinen schon gesagt, klar, es ist nur Vorbereitung, aber der neue Trainer, der Adler Lundsburg, hat ja auch gesagt, Vorbereitung, mit dem ersten THL-Spiel Vorbereitung ist jetzt vorbei, jetzt beginnt so der Ernst der Lage. Und es ist in meinen Augen für das, was die Adler auf dem Papier darstellen, noch nicht das, was man erwarten kann.
Ich gucke mal wieder nach Augsburg. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Die haben schlecht angefangen. Die haben schlecht angefangen in der Vorbereitung. Lange Zeit gar kein Tor geschossen. Erst im vierten Spiel gegen Langnau das erste Tor in regulärer Spielzeit geschossen. Das sogar dann nach Penalty-Schießen gewonnen, die Partie. Und ja, danach hatten sie jetzt zwei Gegner, einmal aus der DEL2 und einmal aus der Oberliga, glaube ich. Und das war jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Balsam für die Seele, denn in den beiden Partien hat man zusammen 15 Tore geschossen. Wie sich das dann auswirkt, ne, ob das einfach so mal was fürs Selbstbewusstsein war, weil es vorher nicht so geklappt hat oder so, das wird man dann nächste Woche sehen, weil da spielt Augsburg in ihrem vorletzten Spiel gegen Schwenningen, für die das dann das letzte Testspiel ist. Und die Schwenninger.
Oh, Krisenduell.
Ja, die haben da weitergemacht, wo Augsburg angefangen und aufgehört hatte, nämlich mit Nicht-Tore schießen. Und die Schwenninger sind jetzt 13 Drittel ohne eigenes Tor.
Schon eine Hausmarke.
Ja, also das wird bestimmt am kommenden Wochenende ein Spiel, wo man drauf guckt. Hast du denn auch noch was Zweites, Markus?
Ja, indem ich mir jetzt die Adler schon vorgenommen habe, habe ich dann die Eisbären Berlin noch auf der Agenda. Letzte Saison war enttäuschend. Diese Saison möchte man gerne wieder den Sprung an die Spitze schaffen oder zumindest in die oberen Tabellenregion. Hat sich auch entsprechend verstärkt, auch wenn ich sagen muss, auch da ist, ich glaube, die Torhüter-Position das große Fragezeichen für halt mit Nikita Kvab und Jack Hildebrand, das Frankfurt gekommen ist, muss man halt mal abwarten. Aber deren Vorbereitung ist auch ein bisschen komisch, sich anzugucken. Also gegen Kooperationspartner Lausitz hat man 5-1 gewonnen. Danach hat man dann 3 Spiele, war es glaube ich, gegen Vertreter aus Tschechien bestritten. Man hört da auch wieder Stimmen, die dann sagen, so, ja, die Tschechen haben schon 3 oder 4 Spiele in der Vorbereitung mehr gemacht, sind schon länger auf dem Eis, wirken eingespielter. Trotz alledem überzeugen die Ergebnisse da auch wenig. Und das, was man so von den Spielen hört, die etablierten Spieler performen jetzt noch nicht so, wie sie eigentlich performen sollten. Da wieder klar Vorbereitung, ne? Wichtig ist dann ab dem ersten Spieltag. Aber trotz alledem, es wirkt so ein bisschen unrund, was momentan eine Vorbereitung in Berlin läuft. Und klar, das letzte Spiel jetzt gestern bei den Grizzlies Wolfsburg, da konnten sie am 4-2 gewinnen. Da war auch ein gewisser Aufwärtstrend erkennbar, aber auch Wolfsburg steht diese Vorbereitung noch nicht, glaube ich, noch nicht da, wo sie hinwollen und überzeugt bisher wenig.
Ja, das wird ein ganz interessanter Cup, der da am kommenden Wochenende noch in Bremerhaven stattfindet, der SWB-Cup mit Bremerhaven, Berlin und Wolfsburg. Ein Halbfinale ist Bremerhaven gegen Berlin. Und dementsprechend spielt Wolfsburg gegen das vierte Team im Turnier, das ist Oslo. Und dann gibt es natürlich dann auch die Platzierungsspiele. Also da werden wir auf jeden Fall 2 Inter-DEL-Duelle sehen an diesem Wochenende noch dabei. Ansonsten war es das, glaube ich, schon so viel mit DEL gegen DEL. Wie gesagt, Augsburg-Schwenning haben wir angesprochen. Klar, die Haie in Iserlohn, da gehen wir jetzt gleich als nächstes hin. Aber ansonsten wird da nicht mehr innerhalb der Liga getestet, ne? Und das ist tatsächlich auch das Finale im Turnier wird der späteste Test DEL gegen DEL sein, auf jeden Fall.
Das ist richtig. Samstag 20 Uhr.
Also, da kannst du ja nochmal sagen, ne? An dem Sonntag, wo dann nochmal Spiele sind, sind 2 CHL-Spiele, dazu Augsburg in Bad Nauheim, Düsseldorf in Kassel und die Haie in Krefeld. Ne? Also da ist jetzt nicht mehr viel mit nochmal testen. Deswegen, und da machen wir jetzt einen fließenden Übergang ins nächste Wochenende, Markus. Wir haben es beim Spiel gegen die DEG schon gesagt, wer gefehlt hat, wer wieder dabei war. Das heißt, die haben ja vorher mal gefehlt. Das ist ja so ein bisschen die Generalprobe dann in Iserlohn. Werden wir da mal so die Reihen sehen, die Uwe Krupp vielleicht in der Saison laufen lässt?
Na, ich hoffe doch. Ich hoffe mal nicht, dass es dann beim ersten Spiel gegen Nürnberg so ein Überraschungspaket gibt und dann so, hallo, hier, das sind unsere Reihen, mit denen wir diese Saison spielen wollen und werden. Bisher war das ja viel, viel kunterbuntes Reihenwürfe, nicht Reihenwürfe. Na, ja. Man hat schon ein paar Pärchen gesehen, die gut zusammenpassen. Von Spiel zu Spiel auch wieder andere Kombinationen. Aber Freitag in Iserlohn ist eigentlich meiner Meinung nach und unserer Meinung nach der beste Zeitpunkt, um mal das zu testen, was halt dann genau eine Woche später beim offiziell ersten Saisonspiel in der Arena aufs Eis geschickt werden soll, meiner Meinung nach. Weil auch da müssen sich ja Abläufe so ein bisschen einspielen und man soll zumindest mal vorher zusammen im Wettbewerb und nicht nur im Trainingsscrimmage oder im Training zusammen auf dem Eis gestanden haben.
Wir gucken mal ein bisschen auf Iserlohn. Die haben bisher, wo hab ich sie denn da? Die haben bisher auch 7 Testspiele schon gemacht. Das Spiel gegen die Haie ist für Iserlohn das letzte. Haben 10 Punkte, wenn man es nach Punkten umrechnet, aus diesen 7 Spielen geholt. Mannheim am Anfang geschlagen, da haben wir eben schon mal drüber geredet. Dann hat man, wo hab ich sie denn jetzt? Die Iserlohner in meiner Liste. Kleinen Moment.
Dann haben sie in Linz verloren.
Ja, warte, dann haben sie. Jetzt sind sie wieder weg. So, hier googelt der Chef noch selbst, ne? So, erstmal haben sie gegen Pustertal verloren. Dann haben sie gegen Mannheim gewonnen. Das war beides in Zell am See, glaube ich. Das war nicht zu Hause. Dann gab es die Niederlage gegen Linz, den Sieg gegen Dresden. Dann die Niederlage im Finale im Cup in Dresden gegen Düsseldorf, dann Düsseldorf geschlagen und jetzt zuletzt Frankfurt knapp unterlegen. Das wird mit Sicherheit ein Spiel, wie du es am Seilersee erwartest, glaube ich.
Generell, also ich glaube, gegen die DG und gegen Frankfurt ging es schon körperlich gut her. Da sind auch schon ein paar Fäuste geflogen bei den Boosters-Spielen. Und ich denke mal auch da, wie du es gerade gesagt hast, es wird so sein wie immer. Ne? Stimmung wird entsprechend da sein. Es wird mit Sicherheit auch von Iserlohner Seite, kann ich mir vorstellen, körperlich zur Sache gehen, dass man sich so ein bisschen eine Duftmarke setzen möchte vielleicht auch und zeigen will, hey, wo stehen wir eigentlich jetzt, wenn wir gegen die Haie antreten. Und das wird interessant werden am Freitag.
Jetzt ist natürlich noch die große Frage, sehen wir denn einen der meistdiskutierten Namen auf dem Transfermarkt vielleicht schon am Freitag in Iserlohn?
Glaube ich nicht, nein.
Glaubst du nicht? Aber generell,
das ist Iserlohn der und Agostino? Glaube ich nicht, dass der am Freitag für Iserlohn mal eins steht.
Okay, also wer es noch nicht mitbekommen hat, Kenny Agostino aus der KHL soll ein Angebot der Roosters vorliegen haben, ob es dazu dann kommt oder nicht. Aktuell noch nicht absehbar, aber wer sich so ein bisschen damit befasst hat, mit dem Transfermarkt in diesem Sommer, dem sagt natürlich der Name Kenny Agostino was, der eigentlich bei Skellefteå unterschrieben hatte schon. Dann kam raus, dass er letztes Jahr nicht in Russland in der KHL geblieben ist, weil er noch Vertrag hatte, sondern eben entgegen seiner Aussagen, weil er sich eben für das Geld entschieden hat, ne? Also er hatte schon andere Angebote aus Schweden in der vergangenen Saison und dann hat Skellefteå den Vertrag direkt wieder aufgelöst. Und das könnte jetzt das Glück der Roosters sein. Ja, wahrscheinlich ein guter Spieler für die DEL, das muss man natürlich ganz klar sagen. Moralisch natürlich fraglich, ne?
Was die Fähigkeiten auf dem Eis angeht, unbestritten, alles weitere. Ich werde mich da jetzt nicht weiter zu äußern, denn ich habe schon so viele Sachen online gelesen zu dem Thema und bei dem einen oder anderen kann ich nur entschieden mit dem Kopf schütteln oder die Augen verdrehen. Von daher, ich lasse es jetzt, bevor ich was Falsches sage.
Wie wäre denn folgender Kniff, wie es weitergeht? Es gibt ja in Iserlohn auch in der neuen Saison die Doku von Magenta Sport und im Trailer kam natürlich jetzt ganz viel Grün vor. Und er kommt da an, wird gefilmt von Magenta Sport, schaut sich das an und sagt, ja, danke, tschö, ich fahre wieder.
Es würde passen.
Es würde wahrscheinlich keinen großartig überraschen. Ja, Freitag dann in Iserlohn, die Haie, da sind wir wahrscheinlich, wenn alles glatt geht, zumindest einer von uns auch vor Ort und das Spiel wird wieder getickert. Und machen wir das Wochenende der Haie dann an der Stelle nochmal schnell rund, bevor wir zu den anderen Themen, die wir noch haben, kommen. Ich habe hier noch zwei auf dem Zettel. Sonntag geht's dann nach Krefeld. Bei den Pinguinen, die haben eine ordentliche Vorbereitung bisher gespielt. Die haben Düsseldorf zum Beispiel schon mal geschlagen. Die haben gegen Bremerhaven gar nicht mal so schlecht ausgesehen beim 0-2. Und jetzt gucken wir mal gerade, hatten wir die sonst noch irgendwo in der Vorbereitung gegen ein DEL-Team?
Ich glaube, die haben gestern gegen, nicht gegen DEL-Team, die haben gestern gegen, was, Kümmetschau, glaube ich, 1-3 verloren im Finale von irgendeinem Cup.
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur die gegen DEL-Teams, also die haben gegen Frankfurt natürlich am Anfang verloren, wie gesagt, dann Düsseldorf geschlagen, Bremerhaven verloren und dann jetzt gegen Köln, ansonsten eben nicht gegen DEL-Teams getestet. Aber da scheint ja so alles dabei gewesen zu sein bisher, also mal gespannt. Und wir haben es eben mal nachgeguckt, da ist quasi noch kein Ticket verkauft, ne?
Leute, wenn ihr Bock habt, Sonntag 15 Uhr, Jalle Arena in Krefeld, es gibt mal Tickets noch und nöcher. Daher.
Ja, ich glaube 15 für einen Steher im Gästebereich, ne, 20 für alle Sitze. 10 und 20 10. Für alle Sitze. Ihr werdet das Bild von der Auslastung sehen, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Bis dahin, das werden wir auf jeden Fall nochmal posten. Und ja, wenn alles glatt geht, können wir auch da sagen, ne, das hat ja dann immer eine Sache mit der Akkreditierung zu tun. Sind wir da dann auch beide dabei? Ist ja Heimspiel für dich, Markus.
Ja klar, ist ja mehr oder weniger vor der Haustür, von daher
auch. Ne, wir brauchen nicht drüber zu sprechen, dass auch wenn sich da ein bisschen was getan hat, es gibt unendlich viele alte Haie zu sehen, die inzwischen bei Krefeld im Kader sind. Wir fangen mal an im Tor bei Felix Bick, der war auch irgendwann mal Förderlizenzler bei den Haien. Christian Ehrhoff natürlich als erstes, dann ein Philipp Riefers noch da, John Matsumoto natürlich, Kevin Niedens, Leon Niederberger, Alex Weiß. Ja, da ist einiges mit dabei, was schon mal irgendwann ein Haie-Trikot getragen hat. Und vor allen Dingen, ich tippe das mal, wer gerne die jungen Haie sieht, ich denke mal, das wird wieder so ein Spiel sein, wo alle U23-Spieler spielen werden. Bei den Förderlizenzlern bin ich mir nicht ganz so sicher. Zum einen läuft ja, wie gesagt, die DNL-Saison schon wieder und zum anderen ist natürlich Bad Nauheim auch noch in der Vorbereitung.
Die parallel gegen Augsburg spielen.
Ja, genau. Und von daher kann es natürlich sein, im Vergleich zu den Bad Nauheim-Spielen in den letzten Jahren, wo wirklich alles dabei war, was irgendwie Förderlizenz hatte, dass das natürlich gegen Krefeld dann nicht so ist. Markus, wir waren in der vergangenen Woche zu Gast in einem anderen Podcast. Aber das Ganze mal anders, als wir das eigentlich sonst so kennen. Ne? Denn heute ist er dann rausgekommen, die Frankfurter. Die Bamble Bros, die haben wieder ihren Trikotwettbewerb veranstaltet. Nachdem sie letztes Jahr nur einen Gast da hatten und jeder von den dreien Trikots bewertet hat und es dann eine Tabelle gab, haben sie dieses Jahr ein Trikot ESC draus gemacht, also in Anlehnung an den Eurovision Song Contest. Jeder Standort, bei dem sie jemanden gefunden haben und einige überregionale Podcasts haben Punkte vergeben und das Ergebnis ist seit heute draußen. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht komplett angehört, da bin ich bisher noch nicht zugekommen. Aber wir können ja mal ein bisschen auf unsere Punktevergabe gehen, Markus, und mal schauen, warum wir da die Punkte wie vergeben haben.
Oh je, da weiß ich doch jetzt nicht mehr, oh Gott.
Also ich fange mal an, Punkte frei ausgegangen sind bei uns die Haie, durften wir nicht voten, klar, als Kölner Podcast, dazu die DEG.
Aus Gründen.
Aus Gründen, Mannheim aus Gründen und Wolfsburg aus Gründen, weil das waren einfach die hässlichsten Trikots, die wir dieses Jahr gesehen haben, Punkt.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Ja. Generell möchte ich gerne mal sagen, dass die Trikots in der DEL dieses Jahr echt mäßig sind, ne?
Also, an die Trikot-Designer quer durch die Liga. Liebe Leute, ich habe mich ja fast in Grund und Boden geschämt, als ich mir die Trikots angeguckt habe. Was da teilweise für Sachen bei sind, so uninspiriert, also fast so uninspiriert wie die Saisoneröffnungsfeier seit Jahren der Haie, sind manche Trikot-Designer einfach. möchte ungern sagen langweilig, aber hier und da könnte es mal wirklich was Neues oder einen neuen Anstrich vertragen. Ach ja, es sind auch ein paar schöne Sachen dabei, aber so, wenn man die Gesamtheit dann betrachtet, ja, gut. Nee. Ein, zwei stechen dann wirklich raus, aber das ist dann ja unsere Bewertung zu entnehmen am Ende. Aber ansonsten hat mich da nichts wirklich so richtig vom Hocker gehauen. Oder ja, man hat immer irgendwas zu mäkeln gefunden.
Ich würde es mal durchgehen tatsächlich. Also Frankfurt, die Trikots waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die einzigen DEL-Trikots außer den High-Trikots, die wir gesehen haben. Die haben einen Punkt bekommen, das ist so ein bisschen der Gastgeberbonus, ne, den die Frankfurter dann genießen. Gibt es beim ESC auch gerne schon mal, ne, bevor du den Gastgebern keinen Punkt gibst, gibst du ihm eben wenigstens den Anstandspunkt. Dann mit 2 Punkten kamen bei uns raus die Eisbären. Ja, wo ich tatsächlich sage, so generell finde ich die okay. Ja, das ist natürlich dieses typische Eisbären-Ding. Aber was mich stört, da sind 3 Sponsoren in grün drauf. Oder es sind 2 Sponsoren an mehreren Stellen. Lass es mich so sagen. Ne? Da ist Karls Erdbeerhof, der ist 2-mal drauf. Und dann ist in der Mitte oben am Saum ist noch ein Sponsor. Und der ist eben auch in so einem grünen Streifen über die Ärmel verteilt. War nicht so meins. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest oder das so stehen lassen möchtest.
Ich würde das hier mal so stehen lassen.
Dann gingen 3 Punkte von uns nach Ingolstadt. Mir gefällt dieses Design mit den kleinen Karos nicht beim Heimtrikot, wo dann diese ganzen lokalen Sachen drin sind. Dann dieses dicke rote Mediamarkt-Logo. Ja, es ist Mediamarkt Saturn, ne? Aber das Rot passt dann irgendwie da gar nicht rein. Auf dem Weißen noch ein bisschen eher. Mit den anderen roten Sachen, DB Regio Bayern, 30 Jahre DEL, als auf dem Heimtrikot, wo dann zum Beispiel eben auf dem Heimtrikot tatsächlich alle anderen Sponsoren eben in weiß drauf sind.
Ja,
ne, genau. So ein bisschen aufs Corporate Design verzichtet haben, ne? Aber der eine eben nicht. Kann ich verstehen, ist der Hauptsponsor, der vorne drauf ist, schon klar, aber vielleicht hätte man es dann farblich ein bisschen wenigstens anpassen können.
Auch da wird es hundertprozentig im Corporate Design noch eine andere Gestaltung geben des Logos, weil ich glaube nicht, dass sie überall in diesem Rot-Weiß vertreten sind. Die müssen ja auch, ne, fürs Corporate Design gibt es ja auch wieder Regeln und die müssen ja auch Alternativen dann parat haben für andere Plattformen und daher finde ich es hier halt fehl am Platze, dass sie das dann da auch unbedingt in Rot haben wollten, wie es aussieht.
4 Punkte gehen nach München. Münchner Trikots kann man nichts viel falsch machen. Es gibt ein dunkles, es gibt ein helles, das hat leichte Designelemente. Das hat das riesige Red Bull-Logo vorne drauf. Ansonsten ist da kein anderer Sponsor drauf. Weder Fisch noch Fleisch. Bei 4 Punkten waren wir da, glaube ich, ganz okay.
Das Gute daran ist, die Münchner Trikots sind eigentlich aufgrund der Größe des Sponsors immer relativ schlicht gehalten und einfach Design. Aber das macht es halt dann wieder attraktiv.
Ja, dann sind die 5 Punkte nach Straubing gegangen und ich glaube, Straubing hätte mehr Punkte bekommen, wenn dieses Auswärtstrikot besser wäre, ne?
Ja, absolut. Also dieses hellblaue und dann der weiße Tigerkopf dann da drauf, das mag in Realität vielleicht besser aussehen, aber dann kombiniert auch noch mit den roten Sponsoren oben im Brustbereich dann da drauf. Ich weiß noch, da haben wir lange drüber diskutiert. Ich glaube, ich hätte sogar, wenn ich alleine gewohnt hätte, weniger Punkte gegeben, weil dieses Auswärtstrikot ist wirklich für mich ein Dorn im Auge. Das Heimtrikot dagegen überzeugt meiner Meinung nach komplett, aber das Auswärtstrikot hingegen schwere Kost.
Ja, weiter geht's. 6 Punkte gingen für uns dann. Also es war ein ganzer bayerischer Block, ne? Ingolstadt, München, Straubing. Dann kommt jetzt noch Münchens wahre Liebe, also der AEV, Augsburg. Ich finde die schlicht und okay. Da ist mir ein bisschen viel Werbung drauf, aber mit diesen kleinen Elementen, die da so im Hintergrund haben, ich weiß nicht, was das genau sein soll, diese X'e, komme ich mit klar. ja, bestimmt ein bisschen Bully-influenced, die ja seit Wochen posaunen auf allen Social Medias, dass Augsburg ja die schönsten Trikots hat. Gingen da die 6 Punkte hin? Und dann haben wir 7 Punkte in NRW gelassen. Und wer gut zugehört hat, weiß, die DG hat keinen Punkt gekriegt. Das heißt, das muss dann an Iserlohn gegangen sein. Auch da klassische Iserlohner Trikots. Großes Vereinslogo vorne drauf. Der Hauptsponsor mit Ballwart-Zinten ein bisschen nach unten gerückt. Dieses grüne Logo oben in der Mitte. Ne? Das ist dann wieder so der Punkt, wo ich sage, ja, stört mich dann auch hier wieder und ja, Heim- und Auswärts.
Das ist dann der Kasus Knaxus zu denen, die danach dann folgen, warum sie halt nicht einen Platz weiter oben sind.
Ja, und es ist im Prinzip halt im Vergleich zu anderen, es ist nur ein Design, ne? Nur mit Blau und Weiß getauscht bei Heim- und Auswärts.
Na ja, gut, ist aber vollkommen okay.
Ja.
Wenn die Basis stimmt und dann man nur diesen Wechsel hat, finde ich das vollkommen in Ordnung. Es muss nicht zwei komplett verschiedene Designs geben.
8 Punkte haben wir dann nach Schwenningen gegeben. Auch die waren relativ einfach gehalten. Sponsoren wenigstens alle in einer Farbe, ne, die da drauf sind. Also das, was wir gesehen haben, zumindest alle in Rot gehalten. Auch da wieder so 3 rote Dinger vorne drauf. Kann man mögen, muss man nicht. Aber so generell finde ich die dann doch relativ schick.
Ja, es passt ja vom Gesamtkonzept her besser. Im Vergleich zum Beispiel zu Ingolstadt.
Ja. Und ja, dann gehen wir auf 10 Punkte schon. Also zweiter bei uns ist Bremerhaven geworden. Ja, mag man ein bisschen drüber streiten, ne? Also wir haben ja die Fotos bekommen und nach denen haben wir eben auch bewertet. Da ist natürlich schon wieder viel Werbung drauf, ne? Gerade auf dem Ärmel. Das ist aber was wir auf dem Bewertungsbild nicht so wirklich sehen konnten, weil es eben auf dem Ärmel ist. Das sind keine guten Bilder, die Bremerhaven da geliefert hat. Da haben die Bamble Bros nichts mit zu tun. Die haben einfach genommen, was sie hatten. Und man könnte davon ausgehen, sie heißen vielleicht auch Wähler. Ja, also ein prominenter Sponsor, der direkt unter dem Logo klatscht, wo Fischtown Pinguins Bremerhaven echt klein drin geschrieben ist. Was mir gut gefällt, ist dieses monochrone Logo auf dem Auswärtstrikot.
Das finde ich geil. Ganz ehrlich, das mal was Neues, was Kreatives, geiler Ansatz gefällt mir.
Ja, und dann vielleicht auf dem Trikot alle Sponsoren vielleicht auch ein Monochron hinkriegen. Dann gehst du damit vielleicht sogar auf 1, wo dieses Jahr für mich mal wieder die Nürnberg Ice Tigers gelandet sind. Und das, obwohl wir das dritte Jersey nicht mitbewerten durften, weil eben nicht alle Teams ein drittes Jersey haben und es eben gleichberechtigt sein sollte. Also immer nur die ersten beiden Jerseys bewertet. Ich finde die Nürnberger schlicht, ich finde die super. Das passt von der Farbe her. Da ist das Logo groß vorne drauf. Ne? Die Sponsoren nehmen sich da ein bisschen zurück. Da ist nicht so viel. Stadtwappen ist vorne schön mit integriert. Und von daher, ja, Nürnberg war bei mir die klare 1. Aufgrund dessen, dass wir die Haie nicht wählen konnten.
Das passt generell von Farbkonzept her im Vergleich zu allen anderen wirklich von vorne bis hinten. Der einzige Kritikpunkt, den ich hatte, auf dem Third ist, glaube ich, NCP in Weiß. Warum man es bei dem Heimtrikot in Dunkelblau da nicht auch in Weiß geschrieben hat. Weil das hätte den Kontrast auch von Heim zu Auswärts gegeben. Ne? Auswärtstrikot, Weiß, Rot NCP, Heimtrikot, Blau mit Weiß NCP drauf. Das hätte die Sache noch mal abgerundet, aber Nürnberg war auch so schon, auch bei mir, weit vorne.
Ganz klar muss man natürlich sagen, hätten wir es voten dürfen, für mich wären die Haie Top 2 gewesen. Es wäre eine schwere Entscheidung gewesen, ob Haie oder Nürnberg, dann auf 1. Ja, die sind nicht so gut wie letztes Jahr. Da habe ich mich weit am Anfang weit nach vorne gewagt. Das dritte Jersey, wie gesagt, ist noch nicht da. Das ist das, was für mich dann den Unterschied am meisten ausmachen will. Ne? Heimtrikot ist ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Auswärtstrikot dafür ein bisschen besser als letztes Jahr. Köln wäre damit vorne gewesen. Ich habe es noch nicht zu Ende gehört. Ich weiß nicht, wer da wo gelandet ist. Bin mal gespannt, was dann, wenn ich später weiterhöre, was dann dabei rauskommt. Und Markus, jetzt habe ich, glaube ich, nur noch einen Punkt auf meinem Zettel. Oder hast du noch was anderes als die Saisonwette?
Nö, habe ich jetzt nicht, weil was wir im Vorgespräch noch so hatten an Themen, die wir hätten machen können, machen wir dann beim nächsten Mal, weil es halt auch in die Saisonvorschau besser reinpasst und wir es eigentlich auch immer so gemacht haben. Von daher, last but not least, Saisonwette.
Genau, wir haben es vorher schon mal ein bisschen angeteasert, machen wir jetzt zum dritten Mal. Wer mitmachen möchte, kann das gerne machen. Ne? Sucht euch ein, beziehungsweise zwei Unternehmen aus, beziehungsweise wohltätige Organisationen, wo dann eure Spende hingehen soll. Sucht euch ein paar gute Sachen aus, was da so als Saisonwette passen könnte. Rechnet vorher einfach mal ein bisschen nach, ne, damit ihr am Ende nicht überrascht werdet, was dabei rauskommen kann. Am Ende haben wir auch schon mal gehabt. Schöne Grüße an den Olli vor 2 Jahren. Ich habe letztes Jahr deswegen gar nicht mehr mitgemacht.
Ja, wahrscheinlich in die Pause, um das jetzt wieder aufnehmen zu können.
Ja, und kann man auch natürlich mal sagen, ne, andere Vereine machen da auch mit, ne? Der Eisblock macht das auch. Die haben es ein bisschen einfacher gehalten. Da ging es bisher bei den Sachen, die sie gesagt haben oder bekommen haben, schafft Team X den oder den Platz. Ne? Die Frankfurter haben das gemacht. Und jeder andere Standort, der da gerne mitmachen möchte, ist dann natürlich auch gerne gesehen. Wie gesagt, am liebsten einfach unter dem Hashtag Saisonwette auf Twitter, Instagram oder Facebook. Dann kann man da ein bisschen gucken, kann man das ein bisschen nachverfolgen. Ich weiß, dass die Frankfurter einen eigenen Hashtag haben. Den habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf. Aber es kommt auch das Wort Saisonwette drin vor. Das weiß ich. Markus, dann lass doch mal hören. Willst du anfangen mit, für was es Kohle gibt oder an wen die Kohle geht?
Also für was es Kohle gibt, damit kann ich gleich anfangen, weil für wen es die Kohle gibt, da bin ich noch ein bisschen im inneren Diskurs. Ah, das gebe ich dann auf Twitter oder X, wie es dann jetzt heißt, bekannt.
Oder hier nächste Woche.
Oder hier nächste Woche, kann ich natürlich auch machen, klar. da bin ich noch nicht eins mit mir selbst. Von daher, guck mal lieber, wofür es dann Knete gibt in der Saison und hoffentlich oder möglichst viel Knete geben wird. Fangen wir mal an mit, es gibt 1,50 Euro für jedes Mal, wo die Haie in den Top 10 bei Magenta vertreten sind.
Egal, ob ein Tor, egal ob eine Parade, egal ob ein Fight, egal ob positiv oder negativ.
Egal womit, Top 10 Appearance der Haie, 1,50. Ich habe schon gehört, Tube, du wirst gleich direkt Alex Kunz anrufen. Und
Ich werde das deichseln, dass du arm wirst, 100 pro.
Was möglichst viel oder oft passieren wird. Von daher schauen wir mal, wie weit du das beeinflussen kannst oder die Haie dann selbst für Highlights sorgen werden. Des Weiteren gibt's 1,50 für jedes Spiel, in dem die Haie weniger als 2 Gegentore kassieren werden. Und auch da, last but not least, Unterzahlquote addiert mit Powerplay-Quote, multipliziert mit dem Faktor 0,25.
Oder einfach durch 4.
Oder einfach durch 4. Nicht so bewandelt sind. Ne? Also man kann es ja von verschiedenen Seiten her rechnen. Das sind halt die 3 Punkte, die ich dann beisteuere, wo die Haie möglichst viel zu beisteuern können. Dann mal gucken.
Auch da werden wir einen Antrag bei der DEL stellen, dass sie einfach nur das DEG-Spiel von gestern werten werden für die Haie, die ganze Saison über.
Oh Gott, ey. dann kann ich Punkt 1 und 2 direkt rauslassen, dann wäre ich ja arm bei. Ergänzend dazu gibt es dann noch eine Sonderzahlung von 50 Euro und jetzt mache ich den Uwe Krupp, wenn die Haie Meister werden.
Du weißt, dass das auf einer Zitatkachel landen wird, ne? Natürlich.
Ja, ich habe ja heute noch kein Hot Take gesorgt, dafür habe ich das jetzt bis Ende.
Ah, das glaubst du.
Ach, damn it.
Hab den Zettel schon wieder voll, Markus. Keine Sorge.
Ach, schrecklich. Ja, wenn es eine Konstante gibt, dann ist es das, ey. Die Zitate-Maschine läuft.
Ja, schöne Grüße nach Frankfurt, ne? Bei mir, ich sage einfach mal, wofür es die Kohle gibt. Es wird wieder zweigeteilt. Zum einen bleibt es dabei, und das wird es natürlich jedes Jahr bleiben, ne? Der Haie e.V., da geht die Hälfte hin. Das wird dann weiterhin in Sachen meiner Mitgliedschaft sein, wieder aufgestockt auf den Beitrag der Mitgliedschaft. Oder wenn es tatsächlich mehr werden sollte, dann eben der Rest zusätzlich zur Mitgliedschaft. Und als zweites geht das Ganze an den Tierschutzbund. Kennt jeder wahrscheinlich, ne? Machen gute Sachen für Tiere. Da macht man nichts viel falsch. Letztes Jahr ging es in die Richtung für die Haie bei Ella's im Ocean, wo dann mein zweiter Teil hingeht. Und dieses Jahr geht es dann zum Tierschutzbund. Aber für was gibt's eigentlich die Kohle? Bei mir geht es darum, jedes Shutout der Haie-Torhüter gibt 5 Euro. Dann für jedes Spiel, das Lunemann und Eichinger machen. Bei Lunemann dazu gesagt, egal wo, also egal ob Köln oder Bad Nauheim, gibt es 1 Euro. Jeder Punkt eines U23-Spielers gibt 2 Euro. Und nach der Vorbereitung, die wir bis jetzt gesehen haben, prominent reingesetzt, bisschen Druck aufbauen bei Justin Schütz. Bei Justin Schütz gibt es 1 Euro pro Punkt, wenn er die 30-Punkte-Marke diese Saison knackt. Dann gibt es nach der Saison für jeden Top-10-Scorer der Haie 2 Euro, für jeden Top-20-Scorer der Haie 1 Euro. Und bei mir gibt es auch einen großen Batzen Geld. Bei mir müssen die Haie aber nicht Meister werden, sondern es reicht die Halbfinalteilnahme für 50 Euro zusätzlich.
Gibt sich aber mit wenig zufrieden.
Ja, Moment, das heißt ja nicht, dass ich mich damit zufrieden gebe. Das heißt, dass ab dann die Junghaie und der Tierschutzbund profitieren.
Schön gesagt.
Ne? So ist ja nicht. Ne? Die sollen ja Geld kriegen. Ne? Ist ja nicht so, dass die leer ausgehen sollen, sondern das Geld soll ja fließen.
Ja, gut gesagt.
Wer mitmachen möchte, ne? Wie gesagt, Hashtag Saisonwette oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das offiziell zu machen, dann verkünden wir das halt einfach für euch. Haben wir in den letzten Jahren bei dem einen oder anderen auch schon mal gemacht. Und wo ihr das posten könnt, ist auch immer da, wo ihr uns finden könnt. Auf Twitter-X, wie es seit neuestem heißt, auf Instagram, auf Facebook jeweils sharkbite-pod. Oder ihr könnt uns das Ganze natürlich auch gerne per Mail schicken. Da ist es sharkbitepod ohne den Unterstrich @gmail.com. Und Markus, wenn du jetzt nichts mehr hast, mein Zettel jetzt ist leer.
Warte kurz, ich habe abgehakt, ja, das habe ich, wunderbar. Ja, sieht gut aus, zumindest für heute, für den Moment.
Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir entlassen euch in die Woche. Habt eine gute, 2 Spiele am nächsten Wochenende. Bleibt noch dran für die O-Töne. Wie gesagt, Uwe Krupp und Dave McIntyre. Und dann wird es die nächsten Tage natürlich auch ein bisschen was Social Media mäßig bei uns noch geben. Dann Bezug nehmend auf die Saisonwette natürlich noch. Das werden wir natürlich nicht als Hot Take, aber das werden wir natürlich trotzdem nochmal posten, was Markus und was ich da gemacht haben. Die O-Töne in Text hatten wir die letzten Wochen auch immer mit dabei. Und hey, mit jedem Sharkbite geht's der neuen Saison ein bisschen weiter entgegen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Uwe, Glückwunsch. 4. Sieg im 4. Testspiel. Wie hast du es heute gesehen?
Ja, ich glaube, gerade zu Beginn, Düsseldorf hat einen guten Start erwischt. Ich glaube, das erste Drittel wären dreimal in der Strafbank. War so ein bisschen zerfahren von uns. Ich fand eigentlich bis die ersten 40 Minuten 5 gegen 5 hatten wir unsere Probleme. Düsseldorf hat viel Druck auf uns ausgeübt und sind viel Schütze gelaufen. Im letzten Drittel haben wir, glaube ich, unser bestes Drittel gespielt. Aber wie gesagt, insgesamt auch wieder gute Ansätze in der Mannschaft, aber auch Sachen, an denen wir arbeiten müssen heute.
Fast 100% in Überzahl, auch in Unterzahl alles gekillt. Gute Arbeit von den Special Teams heute.
Ja, kommt nicht so oft vor. Ne? Da muss man auch sagen, dass deine Überzahl, die 4 Tore schießt, kommt nicht so oft vor. Aber wir nehmen es mit. Wir haben jetzt die letzten Wochen daran gearbeitet. Und die Jungs haben einen guten Job gemacht heute und haben einen Weg gefunden.
Du hast wieder ein bisschen durchrotiert. Irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle oder war das einfach Rotation heute?
Ja, teils. Wir haben so ein paar angeschlagene Jungs. Aber insgesamt geht es auch weiter darum, dass wir allen Spielern eine Chance geben, die jungen Spieler sehen, die erfahrenen Spieler, die um ihre Plätze kämpfen, dass jeder seine Chancen bekommt und im Spielen ist. Und am Ende wissen wir, dass wir alle Jungs brauchen.
Kurzer Ausblick auf die nächste Woche, wieder mit 2 Spielen dann am Ende in Iserlohn und in Krefeld, dann die ersten beiden auswärts?
Ja, das wird dann natürlich anders. Wir haben jetzt bisher alles hier zu Hause abgewickelt. Die letzte Woche dann auswärts, es gibt uns nochmal eine andere Perspektive, aber insgesamt, glaube ich, ändert sich an der Vorbereitung nicht so viel für uns. Wer hat dir heute so am besten gefallen? Ich bin jetzt ziemlich kritisch, ne? Mir gefällt der Tobi Antschitschka im Moment sehr gut. Pankowski hat mir gut gefallen, unsere Torhüter gefallen mir im Moment gut. Wer hat mir gut gefallen? Ivo, ja, muss ich überlegen. Ich glaube, natürlich, unser Powerplay war gut insgesamt. Ich glaube, wir haben das umgesetzt, was wir gemacht haben, aber individuelle Spieler jetzt. Ich fand, wir waren okay heute, aber ich glaube, wir haben noch mehr drauf.
Dave, congrats on tonight's win. You got the powerplay going really good today, huh?
Yeah, it was working well. We had some good chemistry. So, the key is just to keep building on it and translate into the season.
Well, the first win and the first game, how do you see the season coming in the next 2 weeks?
I don't know. I don't put a lot of... I mean, of course, there's an importance to build as a team and build chemistry. But, you know, at the end of the day, preseason wins don't mean anything. So I guess our focus is just building every day and getting better as a team and with the group and the chemistry. That's the most important factor out of anyone.
And the chemistry is good right now?
So far, so good. Yeah, I mean, typically in hockey, when games are won, the chemistry is always pretty good. We'll see, you know, when we lose games. And hopefully the foundation we've started to lay so far is one of that, a team that's resilient and can bounce back and stick together through everything.
What do you think about your goalies? Both have been in goal some games. Mm-hmm. What do you think about them? Do you have a very good tandem?
I would say so far that's the way it looks. You know, the part I like the most is they're both ultra-competitive guys. They're like really close friends, it seems already. So not only are they kind of competing, but they're also helping each other. And, you know, when we talk about chemistry, that's something that I see from the outside and I really like. So I think that's something that they can continue to work together on. And hopefully they continue this into the regular season and further and further and further.
I think it's not only you who hopes this. Everybody hopes it.
Yeah, of course. I mean, we know what our main objective is, and it's not to win the preseason. You know, it's much, much bigger than that. But it starts with, you know, everything I've talked about here, and the focus and gelling and coming together and being able to handle adversity. And you know, I think we're taking steps in the right direction with all of it.